Ja, was für ein besonderer Tag, an dem wir heute teilnehmen dürfen. Ich muss sagen, für mich war es selber so ermutigend, vorhin am See mit dabei zu sein und mir die Zeugnisse anzuhören von den 6 Täuflingen. Es war so stark zu sehen, dass es ganz unterschiedliche Persönlichkeiten alles sind, aber doch haben sie eine Sache gemeinsam und das ist genau das, dass sie Jesus Christus erlebt haben, dass er ihnen begegnet ist als lebendiger Gott und dass sie gesehen haben, dass er alles für sie getan hat und für ihre Schuld gestorben ist und dass sie als Bekenntnis daraufhin mutig waren und in das kalte Wasser gegangen sind. Also ich hatte wirklich höchsten Respekt davor, das Wasser sah sehr kalt aus. Und die Täuflinge waren mutig, sind ins Wasser gegangen und jeder einzelne von ihnen wurde dann komplett untergetaucht, mit dem ganzen Körper unter Wasser und dann wieder mit dem Körper aus dem Wasser rausgeholt. Und wir hatten das heute auch schon mal, das ist eine Symbolik, die dahinter steckt. Und zwar, dass unser altes Leben, das was früher war, das ist beerdigt. So spiegelglatt wie das Wasser ist, es ist weg. Und ein neuer Mensch steigt aus dem Wasser heraus und das ist ein Mensch, der mit Jesus Christus gemeinsam lebt. Und das ist eine wunderschöne Symbolik und die hat mich so ein bisschen dazu veranlasst, das heutige Predigtthema festzulegen und zwar auf Englisch All In. Also Englisch All In, wir hatten ja heute auch schon ein bisschen Englisch für diejenigen, die vielleicht nicht so gut Englisch können. Man könnte das so übersetzen mit, ja, alles 100% für Jesus Christus. Und das ist etwas, was ich mir jetzt nicht ausgedacht habe, weil ich gedacht habe, oh ja, das passt so ganz gut zur Taufe, weil man das da ja so schön sieht, sondern das ist etwas, was wir immer und immer wieder in Gottes Wort finden in der Bibel. Und so dann natürlich auch in dem heutigen Predigttext, den wir uns gleich anschauen werden. Und der steht im Römerbrief. Das war ein Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Aber diese Aussage, die da drin ist, die ist allgemein gültig, auch für uns heute noch, die wir das hören. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, wenn wir jetzt gleich diesen Text lesen, dass wir alle wirklich aufmerksam sind, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen Müdigkeit hier ist und. Aber wirklich voller Fokus, denn das ist eine Botschaft, die Relevanz hat. Wir können gemeinsam aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ansonsten kann die Technik das auch nochmal hier anzeigen. Römerbrief, das 12. Kapitel. Und da schauen wir uns jetzt gleich den allerersten Vers an. Da schreibt der Apostel Paulus: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das ist der Vers, den wir uns jetzt anschauen wollen. Und ich habe es ja schon gesagt, das Predigtthema ist All in, alles geben. Und auch hier sehen wir das, wir sollen mit unserem ganzen Leben uns Gott zur Verfügung stellen. Das ist der allererste Punkt, den wir uns anschauen wollen. Und dann sind es noch 2 weitere Punkte, die für mich so ein bisschen hervorstechen. Und zwar ist es einmal das heilige und lebendige Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist der zweite Punkt, den wir uns anschauen. Und der dritte und letzte Punkt, das ist der letzte Satz, und zwar der wahre Gottesdienst. Also 3 Punkte, wir werden uns Stück für Stück entlanghangeln und dann hoffentlich die Schönheit in diesem Text erkennen. Und wir fangen jetzt an mit dem ersten Punkt, wir sollen unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Wenn wir uns das jetzt nochmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, ein bisschen überlegen, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass ich 100% geben muss. Das ist schon ein ganz schön krasser Anspruch, den Gott da an uns stellt, oder? Vielleicht ist der eine oder andere hier und hört das und denkt sich, was soll denn das eigentlich? Reicht es nicht, wenn ich einfach an Gott glaube? Das machen nicht so viele Menschen in dieser Welt. Reicht es nicht, wenn ich ab und zu mal in der Bibel lese, an der einen oder anderen Stelle meines Lebens gebetet habe? Kann Gott das nicht genug sein? Darüber könnte er sich doch auch schon freuen. Warum muss es jetzt wirklich 100% sein, was er von mir fordert? Und das sind Gedanken, die ja gar nicht so weit weg sind von dem, was wir oft denken. Wir haben es auch in den Zeugnissen der Täuflinge gehört, dass auch sie irgendwie am Zweifeln waren eine Zeit lang und überlegt haben, oh ja, muss das jetzt wirklich alles so intensiv sein mit dem Glauben? Kann ich nicht irgendwie so ein bisschen ja, in die eine Richtung, in die andere Richtung? Und ich sage euch ganz ehrlich auch aus meinem eigenen persönlichen Leben, ich bin jetzt schon jahrelang Christ, aber bei mir kommt das auch immer wieder, dass diese Gedanken in mir hochkommen. Ich will euch mal ein Beispiel geben, da war ich so alt wie Amadeus ungefähr. Und da kann ich mich noch genau gut dran erinnern, da war eine Sache immer das Highlight im Jahr. Und zwar der Heidepark Soltau. Wer von euch schon mal da war, der wird das nachvollziehen können. Es macht super viel Spaß, so gerade als junger Kerl. Ey, wirklich, das war das absolute Highlight. Es gab nichts Besseres im Jahr. Und ich habe mich so dolle darauf gefreut. Und ich erinnere mich noch, ich lag abends davor im Bett und ich habe das eine Mal wirklich zu Gott gebetet und habe gebetet, Gott, ich freue mich, wenn du bald wiederkommst und uns alle mit in den Himmel nimmst. Aber bitte, 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 lass diesen Tag nicht vor morgen kommen, weil ich möchte morgen unbedingt in den Heidepark. Ich möchte doch Colossus fahren und Big Loop und Scream und. Und das zeigt genau diese Herzenshaltung, dass ich denke, ja, cool so, ne, wenn Gott so sein Ding macht, und da möchte ich ja auch Teil von sein, aber ja, es gibt ja auch noch andere coole Sachen und ich möchte auch noch so ein bisschen anderen Spaß haben, mich so ein bisschen umschauen. Und selbst jetzt ist es so, obwohl ich jahrelang Christ bin, dass immer wieder solche Gedanken in mir hochkommen. Mittlerweile bin ich Profi da drin, solche Gedanken zu verdrängen und die gar nicht erst auszuformulieren in meinem Kopf. Aber trotzdem denke ich immer wieder so, könnte man nicht einfach mal so Eingang runterschalten und so 80% mit Gott machen? Muss das denn immer 100% sein? Und das ist irgendwie so insgeheim in meinem Herzen, auch wenn ich mich vor mir selber noch nicht mehr traue, das so auszusprechen, aber es sind ab und zu immer diese Zweifel da. Und genau deswegen denke ich, dass das jetzt so ein wichtiger erster Punkt ist, den wir uns anschauen sollten. Die Frage, ist es zu viel verlangt von Gott, dass er 100% von uns möchte? Ist es vielleicht sogar egoistisch von Gott, so viel zu verlangen? Und die Antwort ist ein ganz klares Nein. Es ist definitiv nicht zu viel verlangt von Gott, denn Gott verlangt von uns nicht mehr, als er schon längst gegeben hat. Wenn wir uns das anschauen, was Gott für uns getan hat, ja, der Vater war bereit, seinen Sohn in diese Welt zu geben. Der Sohn kam in diese Welt und er wusste, dass diese Welt ihn hassen würde, ihn bespucken würde, ihn entblößen würde, nackt darstellen würde und ihn dann letztendlich zu Unschuld ans Kreuz bringt und dass er zu Unschuld an diesem Kreuz sterben würde. Und all das tat er, weil er sich selbst geopfert hat für uns Menschen. Die Menschen, die ihn umbringen. Also komplett absurd, aber das zeigt völlige Hingabe, 100%, was Gott für uns Menschen getan hat. Und ich habe das jetzt so in 2, 3 Sätzen gesagt, als ob das einfach so passiert ist. Ey, das war nicht einfach so. Da steckt so viel dahinter und ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles aufzuführen, aber dazu möchte ich euch ermutigen, in dem Römerbrief, den wir uns hier jetzt gerade anschauen, da sind wir gerade im 12. Kapitel, aber es gibt noch 11 weitere Kapitel davor und da gibt Paulus das ganz detailliert wieder, was es bedeutet, dass Jesus Christus für uns Menschen gestorben ist, was dieses Opfer bedeutet. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr Zweifel daran habt, dass Gott alles für euch getan hat, beschäftigt euch mit diesem Text, lest den Römerbrief, die Täuflinge haben das auch getan mit Marcello zusammen und ich glaube, ihr habt sogar so ein Heft richtig durchgearbeitet, ne? Also ihr könnt gerne auf Marcello zugehen, der kann euch das bestimmt wiedergeben, das ist super viel, was da drin steckt. Wenn wir das verstanden haben, wir können den Vers nochmal gerne angeblendet lassen, dann kommen wir jetzt zum Verständnis, was das überhaupt diese Einleitung bedeutet, die Paulus hier schreibt. Er sagt nämlich, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Also das ist die einzig angemessene Antwort. Wenn wir erkennen, was Gott für uns getan hat, dann ist das die einzig angemessene Antwort. Wir können eigentlich gar nicht mehr anders handeln. Aber ich will euch noch ein zweites Bild mitgeben, um das vielleicht so ein bisschen besser verstehen zu können. Und zwar ist es das Bild der Ehe. Sophia und ich, wir sind jetzt seit fast 3 Jahren verheiratet und wir lieben uns sehr, sehr dolle. Und weil wir uns so dolle lieben, haben wir uns eben genau dieses Versprechen gegeben, dass wir uns einander zu 100% hingeben. Und man könnte ja jetzt auch meinen, ja, 100%, okay, ja, ganz schönes Versprechen, aber ich kann ja auch ab und zu, so 1, 2 Mal im Jahr, kann ich ja auch mal gucken, was es so links und rechts gibt und vielleicht kann man da ja auch ein bisschen Spaß haben, sonst verpasse ich ja irgendwas. Aber wenn ich das machen würde und nicht 100% geben würde, dann würde die Ehe ihre komplette Schönheit verlieren. Denn diese Schönheit der Ehe besteht eben genau in dieser innigen Einheit, diesem Vertrautsein untereinander. Und ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber trotzdem ist es ja das Ziel von einer jeden Ehe, die eingegangen wird, dass beide wirklich bereit sind, 100% zu geben und erst dann entfaltet sich die wahre Schönheit. Und so ein bisschen ist es auch so mit unserer Beziehung zu Gott. Gott hat schon längst 100% gegeben und jetzt ist es unser Part, dass auch wir sagen, ja, und ich will auch 100% davon annehmen und auch 100% von mir dazu geben und dann entfaltet sich Schönheit. Bei der Ehe können wir uns, glaube ich, so ungefähr denken, worauf das hinausläuft, was so schöne Sachen in der Ehe sind. Aber was ist in unserer Beziehung zu Gott, was ist da die Schönheit? Da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, und zwar das heilige und lebendige Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen so eine unbefriedigende Antwort, können vielleicht nicht viele was mit anfangen. Und um das ein bisschen besser zu erklären, habe ich uns eine Parallelstelle rausgesucht, die ja eigentlich genau Ähnliches aussagt, aber die gibt nochmal so ein Bild mit, dass das ganz gut, wo wir das ganz gut verstehen können. Und zwar steht das im 1. Petrusbrief 2, Vers 5. Kann die Technik auch gerne mal anblenden. Genau, also da heißt es, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Also jetzt mal, um die Worte so ein bisschen miteinander zu vergleichen. Also wir lesen hier auch was von lebendigen Stein. Ja, lebendig stand ja auch in Römer 12, Vers 1. Dann haben wir hier heilige Priesterschaft, die heilige Opfer bringen. Und wir haben Opfer, an denen Gott Freude hat. Also das sind so diese drei markanten Punkte, wo wir ganz klar erkennen, okay, das sind irgendwie Stellen, die miteinander zusammenhängen. Und jetzt können wir versuchen, mal diesen Vers zu verstehen, was wir uns hiermit in dem Vers gesagt werden. Und es wird uns dieses Bild mitgegeben von lebendigen Steinen, die Gott benutzt, um ein Haus zu bauen. Ein Haus, in dem sein Geist wohnt. Was ist das für ein Haus, was Gott baut, wo sein Geist drin wohnt? Das ist ein Tempel. Der Tempel war der Ort im Alten Testament, wo Gott mitten unter den Menschen gewohnt hat. Es war ein ganz besonderer Ort und Menschen sind von überall hergekommen, um in diesem Tempel zu sein, um ihrem Schöpfer zu begegnen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das war ein absolut heiliger Ort. Alles war ganz klar geregelt, wie es abzulaufen hat. Also es fängt schon an bei den Maßen des Tempels, bei den Materialien, die verwendet wurden, bei der Art und Weise, wer wohin gehen darf im Tempel, wie dieses Priestersystem ist, welche Opfer die Priester bringen darf, wie da auch die Rangordnung ist und. Super viele Regeln, all das steht im Alten Testament ganz ausführlich, nicht weil es einfach zu vernachlässigen wäre, sondern weil all das eine tiefe Bedeutung hat. Denn all das, was wir lesen, weist uns letztendlich auf das hin, was Gott eigentlich mit uns Menschen tun wollte. Und das sehen wir eben hier im Neuen Testament. Gott will uns benutzen als lebendige Steine in seinem Haus, in seinem Tempel. Also nicht mehr einfach nur tote Steine, die da stehen und ein statisches Gebäude haben, sondern lebendige Steine, die dynamisch sind und durch die Gegend gehen. Wenn wir bereit sind, Gottes Geist in uns aufzunehmen, dann sind wir ein Tempel für diesen Heiligen Geist. Und wir sind ja andauernd in Bewegung. Das heißt, der Tempel ist immer in Bewegung. Und so ist es dann auch, dass der Tempel in dieser Welt sich bewegt und auf einmal werden Menschen angesteckt von Gottes Geist. Justus hat das ja auch erzählt als Zeugnis, dass er sich mit Jürgen unterhalten hat und Jürgen hat ihm dann was gesagt. Justus konnte das zuerst gar nicht verstehen, aber dann auf einmal hat er verstanden, was es bedeutet und auf einmal wurde auch er angesteckt und auf einmal wurde auch Justus ein so lebendiger Stein in dem Tempel. Und so kommen Stück für Stück immer mehr Steine zusammen und der Tempel wächst und wächst und wächst und wird immer größer und das geschieht auch heute noch und das ist wunderbar, das mit anzusehen. Aber hier ist ja auch noch ein zweites Bild, was da mit drin ist. Wir sollen nicht einfach nur Steine sein in diesem Tempel, sondern wir sollen auch auf einmal heilige Priester sein. Das ist auch eine ziemlich krasse Aussage, wenn man sich darüber Gedanken macht. Denn ich habe es ja eben erwähnt, dieses Priestersystem, das hatte ganz klare Regeln. Das war ganz klar geordnet und es war auch nicht jeder, der gesagt hat, ja, ich hätte mal Lust, Priester zu sein, der auch auf einmal Priester werden konnte. Das waren ausgewählte Menschen, ein bestimmtes Geschlecht, was das immer wieder tun durfte, aber niemand anders. Und selbst da gab es dann nochmal bestimmte Rangordnung. Und es gab all diese Regeln, weil die Priester eben Menschen waren, die voller Fehler waren, die selbst auch gesündigt haben und die selbst nur befleckt waren, wenn sie vor Gott getreten sind. Und um eben genau das zu umgehen, dass sie völlig befleckt vor Gott sind, wurde eben dieses Opfersystem eingeführt, dass immer wieder ein Opfer gebracht wurde, auch für die Priester, damit Gott überhaupt ihre Opfer annimmt. Und wir sehen das hier im Neuen Testament, im Hebräerbrief, das Kapitel 10, wenn ihr jetzt eine Bibel dabei habt und einen Stift, könnt ihr euch das gerne als weitere Parallelstelle dazu schreiben. Denn da wird das super erklärt, was das jetzt mit Jesus Christus zu tun hat. Denn Jesus Christus ist gekommen als ein Opfer, das für immer gilt. Die Opfer der Priester mussten immer wieder aufs Neue gebracht werden, weil sie nie befriedigend genug waren, um für alle Zeit auszureichen. Jesus Christus ist aber einmal gestorben, hat sich einmal geopfert und schon ist die Vergebung für die Menschheit da für immer. Das heißt, ich als Christ, ja, ich habe immer noch viele Fehler in meinem Leben. Ich bin immer noch nicht 100% perfekt, da bin ich weit weg von. Aber trotzdem weiß ich, dass mir alles vergeben ist, weil dieses Opfer von Jesus Christus ausreicht. Wir sind also nicht mehr auf einen bestimmten Ort angewiesen, wir sind nicht mehr auf bestimmte Personen angewiesen, sondern einzig und allein auf das, was Jesus Christus getan hat. Und dadurch können wir jetzt auf einmal Opfer darbringen. So wie die Priester damals Opfer dargebracht haben, können wir Opfer darbringen. Aber das ist ein feiner und wichtiger Unterschied. Das sind Opfer, die vom Geist gewirkt sind. Also geistliche Opfer. Nicht mehr materiell, dass wir irgendwelche Tiere opfern oder so, ein bisschen komisch, habe ich noch keinen Christen gesehen, der das gemacht hat. Es geht viel, viel mehr um geistliche Opfer. Was bedeutet das? Geistliche Opfer, das ist eigentlich all das, was der Heilige Geist in mir bewirkt. Also es sind viele Sachen. Es können anfangen einfach nur mit Dankbarkeit. Wenn ich dankbar in meinem Herzen bin für das, was Gott getan hat, dann ist das schon ein geistliches Opfer, wenn ich Gott einfach ein Dankgebet ausformuliere. Das kann aber auch sein, dass ich Begabungen entdecke, die Gott in mich gesteckt hat, die ich hier in der Gemeinde nutzen kann, wie jetzt zum Beispiel das Lobpreisteam, die machen das auf jeden Fall. Das kann aber auch Großzügigkeit sein. Das kann auch sein, dass Gott mir irgendwie ein bestimmtes Projekt aufs Herz legt und ich sehe, oh ja, da will ich mein Geld reinstecken. Jetzt würde man ja denken, aha, da haben wir jetzt was gefunden. Ne? Das ist dann ja jetzt ein materielles Opfer. Aber nein, es kommt dabei nicht auf das Materielle an, was ich gebe. Das ist egal bei der Sache, sondern es geht viel, viel mehr um den Geist, der diesen Gedanken in mir geweckt hat, dass ich dieses Opfer geben möchte. Also das ist halt dieses wichtige Prinzip, das ist alles der Heilige Geist, der in uns etwas bewirkt, der uns dazu bringt, ein Opfer darzubringen vor Gott, an dem er wirklich Freude hat. Und er hat Freude, er nimmt dieses Opfer gerne an, weil wir als heilig, als Priester vor ihm da stehen. Jeder von uns, das finde ich absolut faszinierend. Und wir kommen jetzt also zurück zu dem Römer 12, Vers 1. Technik kann das auch wieder gerne hier anblenden. Genau, also wir haben jetzt gesehen, das ist diese Schönheit, die sich entfaltet. Wir als absolut unwürdige Menschen, die es überhaupt nicht verdient hätten, dürfen auf einmal Tempel sein. Wir dürfen Gottes Gegenwart unter die Menschen bringen. Wir dürfen zum Segen werden für unser Umfeld. Und wir können Gott Opfer bringen, an denen er wirklich Freude hat, die er richtig, richtig gerne annimmt. Das ist diese Schönheit, die sich entfaltet, eben genau dann, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen. Vielleicht auch wieder ein bisschen da, ja, dieses Bild, warum 100%. Ja, stellt euch mal vor, da ist so ein Stein im Tempel und er sagt, nee, ich möchte hier irgendwie nur so mit so einer Ecke so ein bisschen so drinstehen. Kann man vielleicht als Dekostein machen, aber kein tragender Stein kann da irgendwie nur so halb reingebaut sein, sondern der wird zu 100% verwertet, weil er den Tempel mittragen muss. Und wieder da, also 100% geben, dann entfaltet sich diese Schönheit. Und wenn wir uns das jetzt mal überlegen, unser ganzes Leben, das bedeutet, unser ganzes Leben hat das Potenzial dazu, dass wir Gott Opfer bringen, an denen er Freude hat. Unser ganzes Leben hat das Potenzial dazu. Das heißt also, dass unser ganzes Leben das Potenzial dazu hat, zum Gottesdienst zu werden. Das ist der dritte und letzte Punkt, den wir uns jetzt anschauen. Gottesdienst ist nicht einfach nur ein bestimmter Moment, den wir jetzt hier feiern und dann gehen wir alle die Woche wieder weg und kommen nächsten Sonntag wieder und das ist dann Gottesdienst. Sondern hier steht, der wahre Gottesdienst ist, dass ich mein ganzes Leben hingebe. Jeden einzelnen Augenblick, jede Situation meines Lebens ist dem hingegeben, dass ich Gott geistliche Opfer bringe, an denen er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und ich knüpfe damit eigentlich genau an das an, was Andi vor 2 Wochen schon gepredigt hat. Er hat über das Thema Anbetung gesprochen. Und er hat gesagt, Anbetung ist nicht einfach nur hier Sonntag Lobpreislieder singen, sondern Anbetung ist eine Herzenshaltung, die wir haben vor Gott. Und genau das ist hier der Punkt. Anbetung und wahrer Gottesdienst, das ist gleichzusetzen. Das betrifft unseren gesamten Alltag, alles, was wir tun und denken. Und all das hat das Potenzial dazu. Und ich sage das jetzt hier bewusst Potenzial, weil eigentlich müssten wir uns noch den zweiten Vers anschauen. Da sagt Paulus das auch, nämlich, dass das Ganze ein Lernprozess ist. Wir müssen lernen, dass das, was wir denken, nicht mehr geprägt ist von dem, was wir früher einmal gedacht haben, sondern dass es der Heilige Geist ist, der in uns diese Gedanken weckt. Und das ist nicht von jetzt auf gleich auf einmal da, aber trotzdem, was zählt ist, diese Entscheidung dazu, ja, ich will 100% geben, ich will mich zu 100% von dem Heiligen Geist gebrauchen lassen und ich will diesen Prozess eingehen und das lernen. Das ist der wichtige Punkt. Und dann sind es die großen und kleinen Momente. Und ich wollte euch noch ein ganz persönliches Beispiel aus meinem eigenen Leben mitbringen, wo dieser Vers mich ja auch selber betroffen hat, wo ich selber ja quasi stark herausgefordert war mit diesem Vers. Und zwar war das im Jahr 2017, da ging es mir so ähnlich wie Justus jetzt, also ich habe gerade Abi gemacht, ich war damals 18, bin frisch 18 geworden so und das war, wie sagt man so schön, die Welt stand mir offen. Das war Hammer, ich konnte alle Entscheidungen treffen gefühlt, in alle Richtungen gehen und damals war es auch so, dass ich das Gefühl hatte, ja, Gottes Geist hat mich bewegt dazu, eine Jüngerschaftsschule zu machen. So ein bisschen ähnlich wie, vielleicht nochmal um den Vergleich, Julian hat das ja auch in seinem Zeugnis gesagt, er war einfach bewegt dazu, sich mehr mit der Bibel zu beschäftigen. Ich würde sagen, das war genau Gottes Geist, der in ihm das bewegt hat. Und bei mir war es dann auch so, ich war bewegt dazu, diese Jüngerschaftsschule zu machen. Das ist so ein Programm, 6 Wochen, so ein bisschen Bibelschule, aber auch mit einem sehr großen praktischen Anteil. War richtig cool, ich habe mich da voll drauf gefreut, weil ich wusste, das ist das Richtige, was ich tun soll. Aber dann kam was dazwischen. Und zwar war das die liebe Sophia. Sophia und ich, wir sind im Mai zusammengekommen. Im Oktober sollte die Jüngerschaftsschule starten. Und boah, das hat meine ganze Welt auf den Kopf gestellt. Also ich war zum allerersten Mal so richtig verliebt und ich war auf so einem Dauerhoch. Das war das Schönste, was mir je passiert ist. Wirklich jeder Tag, wenn ich aufgewacht bin, immer mit so einem Grinsen im Gesicht und es war alles so schön und ich habe mich so gefreut. Und dann kam der Sommer und im Sommer waren wir tatsächlich 3 Wochen räumlich getrennt voneinander und das war eine richtig harte Zeit. Boah, ich habe das vorher nicht gedacht, aber man kann ja richtig so Schmerzen im Bauch haben, weil man eine Person so dolle vermisst. Und so war ich da in diesen 3 Wochen und ich habe mir gedacht, boah, das kann man ja nicht aushalten, das ist ja viel zu viel. Also nee, niemals kann ich jetzt 6 Monate da im Oktober machen und von ihr getrennt sein, das ist ja viel zu viel. Und ich habe dann in meinem Kopf schon die Entscheidung getroffen und gesagt, ja, ich kann es ja auch so machen, ich fange jetzt mit einem Studium an, 1 Jahr lang, Sophia macht in der Zeit ihr Abi und dann können wir beide gemeinsam eine Jüngerschaftsschule machen. Das wäre doch eigentlich der beste Kompromiss für beide Parteien, so für Gott, weil ich mache ja die Jüngerschaftsschule trotzdem, so, aber ich bin halt die ganze Zeit mit Sophia zusammen, ist doch cool. Und das war meine Art und Weise zu sagen, okay Gott, ich will mal jetzt hier so einen Gang runterschalten. Ich will mal so 80% machen. Nicht 100%, 80% muss auch genug sein. Und in dieser Zeit war es genau dieser Vers, der mich auch sehr herausgefordert hat. Und auch ganz besonders ein Lied, das ist von den Casting Crowns. Das heißt, What If I Gave Everything. Und dieses Lied, das handelt genau davon, dass der Autor da drin sagt, ich habe mein ganzes Leben geträumt davon, ein Held zu sein. Große Abenteuer zu erleben, Schlachten zu kämpfen, rauszugehen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, etwas zu tun, aufs große Wasser rauszugehen, aber ich bleibe lieber hier am sicheren Ufer stehen und schaue mir die Wellen einfach an. Ich bin berufen dazu, aufs Wasser rauszugehen, aber ich baue hier lieber so kleine Sandburgen, obwohl ich genau weiß, dass die sowieso bald von den Wellen überschwemmt werden und nicht Bestand haben. Und da stellt sich die Frage, was wäre jetzt, wenn ich alles geben würde? Wenn ich loslasse und mich nicht mehr zurückhalten lasse. Und genau diese Frage, die hat mich dann auch so getriggert, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, krass, eigentlich will ich nicht 80% geben, ich will 100% geben. Und das war herausfordernd, das war keine coole Entscheidung, aber ich habe mich dann trotzdem entschieden dafür, diese Jüngerschaftsschule zu machen. Und jetzt rückblickend kann ich sagen, das war die beste Entscheidung, eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Weil Sophia und ich in dieser Zeit einen extrem tiefen Austausch miteinander hatten. Vorher war es einfach cool, so, ja, mit 18, so, ne, du hast das erste Mal so eine Freundin und das ist richtig schön, so, ne, gehst so Hand in Hand, Arm in Arm, so, gehst du so durch die Gegend und bekommst die ganze Zeit die Bestätigung, ja, und fühlst dich das erste Mal als so ein richtiger Mann, so, richtig cool. So, aber das war einfach nur diese körperliche Bestätigung, die ich von ihr bekommen habe, das hat eigentlich sehr wenig mit ihrer Person zu tun gehabt. Aber in der Zeit, wo wir 6 Monate voneinander räumlich getrennt waren, da hatten wir fast jeden Abend Telefonate und stundenlange Telefonate. Wir haben genau über diese Inhalte aus der Jüngerschaftsschule gesprochen und haben da beide ganz neue Erkenntnisse über uns gegenseitig gehabt, über Gott gehabt. Und wir haben da so viel gelernt in dieser Zeit gemeinsam und es hat uns so stark aufgebaut, dass wir bis jetzt sagen, dass das ein solides Fundament war, was wir in dieser Zeit aufgebaut haben. Und dann auch später, Sophia hat dann selber auch nochmal eine Jüngerschaftsschule gemacht, also nochmal 6 Monate, die wir voneinander getrennt waren. Aber auch das war eine perfekte Entscheidung, denn in dieser Zeit konnte sie lernen, auch selbstständig zu sein, in ihrer eigenen Beziehung zu Gott und nicht irgendwie angewiesen zu sein auf mich oder so, sondern dass sie selber mit Gott in einer Beziehung ist. Und es war wirklich so stark, so viel, was wir da lernen durften. Und das wollte ich euch als Zeugnis jetzt noch einmal mitgeben, dass es manchmal sich nicht gut anfühlt, zu sagen, okay, ich gebe jetzt 100%, ich will lieber ein bisschen ruhiger machen. Aber genau dann, wenn ich mich entscheide, 100% zu geben, dann bewahrheitet sich eben das, was wir hier drin sehen, dass Gott uns gebraucht als ein Tempel in dieser Welt, dass wir zum Segen werden dürfen für unsere Mitmenschen und dass wir Priester sind, die Opfer bringen. Gott hat in uns Begabungen gesteckt und die dürfen wir ausleben und wir können voller Dankbarkeit auf das zurückschauen, wenn wir am Ende unseres Lebens stehen, was Gott durch uns getan hat. Und dazu möchte ich euch Mut machen und zum Abschluss bete ich da gerne noch einmal für. Ihr dürft auch gerne aufstehen. Ja, Jesus Christus, wir stehen heute vor dir und wir sehen das, was du für uns getan hast. Dass du dich völlig hingegeben hast, dass du alles gegeben hast, damit wir frei sein können. Und wir wollen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir wollen nicht einfach sagen, danke und es geht weiter, sondern wir wollen sagen, danke und jetzt will ich auch 100% geben. Ich will zu 100% zu dir gehören, so wie die Täuflinge das heute bezeugt haben. Und ich bete, dass du diesen Wunsch in unseren Herzen wächst, dass wir wirklich ja, uns danach sehen, völlige Gemeinschaft mit dir zu haben, dass diese völlige Schönheit entfaltet werden kann aus unserer Beziehung. Und ich bete für jeden Einzelnen, der hier im Gottesdienst sitzt, dass du ihm das bewusst machst, dass du wirklich auch deinen Geist sendest hier und dass die Herzen wirklich bewegt sind und dass du mit uns gehst, Jesus Christus. Ich danke dir dafür. Amen.